Wir wollen heute Morgen Fortsetzung machen mit dem Abschnitt im Epheserbrief, Kapitel 3. Es geht um das Gebet des Apostels Paulus für die Gemeinde, für die Gläubigen. Epheser, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Ich lese aber noch einmal von Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein schönes Lied von Karl Heinrich von Bogatzky beginnt mit den Worten: O Vaterherz, du Licht und Leben, o treuer Hirt Immanuel, nur dir hab ich mich übergeben, nur dir gehöret Leib und Seel. Wir finden den Anfang dieses Liedes in unserem Gesangbuch etwas abgewandelt. Da heißt es: O Gottessohn, du Licht und Leben. Nun hat sich Bogatzky ja sicherlich etwas dabei gedacht, als er dichtete: O Vaterherz. Er bezeichnet hier den treuen Hirten Immanuel, unseren Herrn Jesus Christus, als Vaterherz. Im Sohn offenbart sich das Vaterherz Gottes. Am Kreuz, im Leiden, im Sterben unseres Herrn Jesus, um unserer Sünde willen, werden wir von Gottes unendlicher Vaterliebe und Fürsorge umfasst. Wenn wir das immer recht bedenken würden und immer wieder von der Heiligen Schrift her, gewirkt durch den Heiligen Geist, einen Blick hineintun würden in das liebende, fürsorgende Herz unseres himmlischen Vaters, würde uns das immer wieder aufs Neue ermutigen zu beten, ihm alles vorzutragen, was uns auf dem Herzen liegt, sowohl eigene Not als auch fremde Not. Da können wir in großer Zuversicht beten. Da wissen wir, unsere Gebete stoßen nicht auf taube Ohren. Sie stoßen nicht auf ein hartes Herz. Im Gegenteil. Gott hat immer wieder offene Ohren und ein offenes Herz für seine Kinder, für all die Anliegen, mit denen wir immer wieder kommen dürfen. Und so betet der Apostel Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist also sein spezielles Gebetsanliegen, zumindest an dieser Stelle. Es ist interessant, einmal die neutestamentlichen Briefe, die Briefe des Apostels Paulus, auf seine Gebete hin durchzulesen. Was waren seine Gebetsanliegen? Hier geht es eben zunächst einmal darum, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen gestärkt werden mit der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen. Das ist also das Erste hier. Die Gemeinde Jesu geht durch eine ganz, ganz notvolle Energiekrise, durch eine geistliche Energiekrise. Es mangelt uns allen an der Kraft Gottes. Davon sind wir hier in der Gemeinde nicht ausgenommen. Wir wollen nicht immer nur an andere denken. Wir wollen an unsere Gemeinde denken. Wir wollen an uns ganz persönlich denken. Was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir innerlich, geistlich gestärkt werden zu all dem, wozu Gott uns berufen hat in dieser Welt. Der inwendige Mensch ist das Zentrum unseres geistlichen Lebens. Die Bibel unterscheidet zwischen dem inwendigen Menschen und dem äußeren Menschen. Dazu ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da schreibt Paulus: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Paulus unterscheidet also zwischen einem äußeren Menschen, dazu gehört unser Leib, dazu gehört auch unsere Seele mit all ihren Empfindungen, unser seelisches Wesen. Da geht es also um den äußeren Menschen, er unterscheidet zwischen diesem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Der äußere Mensch verfällt zusehends mit zunehmendem Alter. Sicherlich dürfen wir auch da immer wieder neue Kraft empfangen, sei es direkt von Gott oder durch Erholung oder durch eine gute Medizin, für die wir ja auch sehr dankbar sein dürfen. Aber mit der Zeit verfällt er mehr und mehr. Das ist einfach eine Folge der Sünde. Auch unser leibliches Sterben einmal ist eine Folge des Sündenfalls. Auf der anderen Seite wird der geistliche Mensch, der innere Mensch, von dem Paulus hier spricht, immer wieder durch das Wort Gottes erneuert und gestärkt. Man kann also bis ins hohe Alter hinein geistlich, ich sage jetzt nicht geistig, das gibt es auch, das ist ein besonderes Geschenk, sondern geistlich frisch bleiben. Man muss also nicht mit zunehmendem Alter auch am inwendigen Menschen abnehmen. Im Gegenteil, wir dürfen zunehmen in der Kraft Gottes. Wir dürfen zunehmen an geistlicher Frische. An jedem einzelnen Tag dürfen wir durch Gottes Wort erquickt und erneuert werden am inwendigen Menschen, so sagt der Apostel Paulus hier. Dieser innere Mensch ist ganz auf die Kraft Gottes angewiesen. Ich ziehe, um das deutlich zu machen, einmal das 7. Kapitel des Römerbriefes hinzu. Und da lesen wir auch etwas vom inwendigen Menschen. Nach meiner Meinung handelt es sich im 7. Kapitel des Römerbriefes nicht um einen Ungläubigen, dessen Zustand hier geschildert wird, auch nicht um einen Wiedergeborenen, sondern um einen erweckten Menschen. Da ist schon etwas vom neuen Leben zu spüren, in der Erkenntnis seiner Sünde und seiner Ohnmacht. Auch das ist eine Folge schon des neuen Lebens. Wenn ein Mensch erweckt wird, vor das Angesicht Gottes gestellt wird, dann erkennt er seine Verlorenheit, dann erkennt er, dass vom Scheitel bis zur Sohle nichts Gutes an ihm ist. Das ist das Werk Gottes an der Seele eines Menschen. Dann stimmt dieser Mensch innerlich mit dem Willen Gottes überein, er gibt Gott Recht. So sagt Paulus, Römer Kapitel 7, Vers 22, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Aber was fehlt diesem inwendigen Menschen hier in Römer Kapitel 7? Es fehlt ihm die Kraft Gottes. In Römer 7 lesen wir nichts vom Heiligen Geist. Wohl in Kapitel 8. Hier ist also dieser innere Mensch ganz auf sich selbst gestellt. Er steht noch unter dem Gesetz, unter dem Anspruch des Gesetzes. Und er steht diesem Gesetz ohnmächtig gegenüber. Wollen habe ich wohl, so heißt es hier, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das heißt, dieser inwendige Mensch ist in sich selbst völlig schwach. Er kann das, was Gott von ihm erwartet, nicht vollbringen. Es ist unmöglich. für ihn. Es sei denn, er erkennt das Evangelium. Er erkennt die Gnade Gottes in Christus und es stehen ihm nun die unerschöpflichen Quellen der Gnade Jesu zur Verfügung. Er ist also nicht mehr auf sich selbst gestellt, sondern er erkennt, dass Christus seine Kraft ist. Und auch da, wo der Heilige Geist ihn stärkt, hat er diese Kraft niemals in sich selbst, sondern er hat diese Kraft immer nur in Christus. Christus ist also seine Kraft. Er hat diese Kraft immer nur in der Abhängigkeit von Christus und seinem Wort. Er stützt sich also ganz auf den starken Arm Gottes. Und in diesem Sinne betet Paulus, dass der innere Mensch neu gestärkt und gekräftigt wird, damit der Gläubige nicht müde wird im Glaubenskampf. Und es gibt auch so manches auf dem Weg der Nachfolge Jesu, was uns müde machen kann. Wer kennt nicht diese Erfahrung? Paulus spricht von den Leiden, die mit seinem Dienst am Evangelium verbunden sind. Und in gewisser Weise hat jeder in der Gemeinde Jesu an der Ausbreitung des Evangeliums teil, ist Zeuge des Evangeliums und hat eben nicht nur teil am Reich, sondern auch am Leiden, das damit verbunden ist. Paulus sagt in Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Man kann leicht müde werden, denn Christen schwimmen gegen den Strom in dieser Welt. In einem schönen Lied, das die Kinder früher gerne gesungen haben, da heißt es, dass wir als lebendige Fische gegen den Strom schwimmen. Aber um gegen den Strom schwimmen zu können, und zwar immer und immer wieder aufs Neue, brauchen wir die Kraft Gottes. Wir Christen sind eben ganz anders in unserer Gesinnung, in unserem Denken, als die anderen Menschen in dieser Welt. Wir haben ganz andere Maßstäbe. Wir sind von Natur nicht besser als die anderen, aber wir haben ganz andere Maßstäbe von der Heiligen Schrift her. Für uns ist die Bibel, das Wort Gottes, der Maßstab für unser Leben, für unseren Glauben, für unser Leben. Und von daher werden wir geprägt, von daher haben wir eine neue Gesinnung empfangen. Und wir sind es eigentlich, die um die Sündhaftigkeit unseres Herzens wissen. Die Welt draußen weiß das gar nicht, sie ist blind dafür. Wir tragen diese sündige Natur immer noch mit uns herum. Und leiden darunter. Das ist auch ein Merkmal des neuen Lebens, das wir von Gott in Christus empfangen haben. Wir haben ganz andere Maßstäbe. Wir sehen und beurteilen die Dinge, wie sie in dieser Welt ablaufen, ganz anders als die Menschen, die ohne Christus ihren Weg gehen. Und oftmals ist es so, dass dann, wenn die Welt jubelt, auch die fromme Welt, oder sagen wir, um dieses Wort fromm nicht zu missbrauchen, die religiöse Welt. Oftmals ist es so, dass dann, wenn die Welt, auch die religiöse Welt jubelt, wir als Gemeinde Jesu eher Anlass zur Trauer sehen. Wie der Herr Jesus selbst gesagt hat, weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Es ist also alles umgekehrt. Die Gemeinde Jesus sieht und beurteilt die Dinge, wie sie sich entwickeln in dieser Welt, ganz anders als der Mensch, der die Bibel nicht kennt, der Christus nicht hat, der nicht erlöst ist durch das Blut Jesu. Eine liebe gläubige Schwester namens Dora Gall hat ein sehr feines Büchlein geschrieben mit dem Titel »Nicht umsonst vertraut«. Es ist leider nicht mehr zu haben. Ich habe mich in diesen Tagen noch darum bemüht. Es ist einfach vergriffen. Glücklicherweise habe ich noch ein Exemplar zu Hause. Und da habe ich dann noch einmal nachgelesen. Und da schreibt sie in einem Abschnitt in dieser Zeit, und sie bezieht sich da auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wohnte ich in einem christlichen Heim, einmal einer Versammlung ernster Christen bei. Sie sahen ihre Aufgabe darin, von Gott einen Mann zu erbitten, der uns aus dem Chaos heraus helfe. Ich war betrübt und hätte es lieber gehabt, wenn sie das Bußgebet von Daniel 9 vorgenommen hätten. Aber stattdessen wurde ein Lied der Selbstverherrlichung gesungen. Ich weiß den Anfang nicht mehr, mir blieb nur die eine Zeile im Gedächtnis haften. Du lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten. Dieser Satz kam vor in diesem Lied. Du lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten. Mit einem tiefen Weh entfernte ich mich und barg den Schmerz in meinem Herzen. Trotz des verlorenen Krieges saß der Hochmut ungebrochen immer noch tief im Herzen unseres Volkes. Wir erkannten die Zeit unserer Heimsuchung nicht. Darum hatte auch der Geist der Buße keinen Raum unter uns. So war das deutsche Volk nach dem Ersten Weltkrieg immer noch ungebrochen. Immer noch voller Hochmut. Die anderen, das waren die Schlechten. Oder ein Teil des Volkes. Das waren die Schlechten. Sie selbst waren nicht die Schlechten. Sie hätten Grund gehabt, Buße zu tun, sich zu beugen und zu demütigen vor Gott. Aber es geschah nicht. Stattdessen betete man um Hilfe aus dem Chaos heraus, um einen starken Mann, um einen Führer. Und den haben sie dann schließlich auch bekommen. Das ist schrecklich, das ist grauenhaft, wenn man das einmal bedenkt. In den letzten Tagen haben Millionen von Menschen dem neuen amerikanischen Präsidenten zugejubelt. Man erwartet von ihm, dass er Amerika aus der Not, aus der Krise herausführt und auch weltpolitisch positive Akzente setzt. Wie beurteilen wir das als Gemeinde Jesu? Was sagen wir zu dieser Begeisterung und Erwartungshaltung der Menschen? Wie man lesen konnte, ist Abraham Lincoln das große Vorbild Obamas. Abraham Lincoln war ohne Zweifel ein echter, bibelgläubiger Christ. Als in Amerika der schreckliche Bürgerkrieg tobte, ließ er am 30. April 1863 einen allgemeinen Tag des Fastens und Betens ausrufen, um die Sünde des nationalen Hochmuts vor Gott zu bekennen. Und Gott erbarmte sich über dieses Volk. Das tut er immer. Da, wo Menschen sich demütigen, wo sie die Schuld nicht bei anderen suchen, wo sie an die eigene Brust schlagen, erbarmt sich Gott immer, immer. Das lehrt uns die Geschichte des Volkes Israel. Das finden wir immer wieder, gerade auch im Alten Testament. Und Gott erbarmte sich auch damals. Man demütigte sich. Man bekannte den Stolz, den Hochmut. Wenn Abraham Lincoln von Gott sprach, so meinte er einzig und allein den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das war für ihn klar. Es gab keinen anderen Gott für ihn, als den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun, sicherlich sollte ein Staat Religionsfreiheit gewähren, das ist eigentlich gar kein Thema für uns. Nicht wahr? Das sollte uns allen klar sein. Angehörige anderer Religionen müssen sich in unserem Staat frei bewegen können, müssen auch ihren Glauben praktizieren können. Da darf der Staat nicht hineinreden. Das ist für uns keine Frage. Die Anhänger der verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften sollten gleich behandelt werden. Aber wir spüren aus dem, was Obama sagt, mehr. Nämlich eine Relativierung der Wahrheit. Und das ist etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes, als dass man den Menschen Religionsfreiheit gewährt. Eine Relativierung der Wahrheit. Er sagt in seiner Rede, wir sind eine Nation von Christen und Muslimen, Juden und Hindus und Nichtgläubigen. Und in dieser Aussage hat er sich angelehnt an eine Passage aus der berühmten Rede von Martin Luther King, I Have a Dream, in der dieser die Hoffnung äußerte, dass eines Tages, und jetzt kommt das Zitat, alle Kinder Gottes, schwarze und weiße Menschen, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken sich die Hände reichen und die Worte singen können, endlich frei, endlich frei, großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Und hier sollten wahre Christen aufhorchen. Das ist nicht unser Weg. Das ist nicht der Heilige Geist, der so spricht. Es ist ganz gewiss unsere Aufgabe, alle Menschen zu lieben, die Moslems zu lieben, die Hindus zu lieben, die Nichtgläubigen zu lieben, die Atheisten. Doch gleichzeitig gilt es, die alleinige Wahrheit des Evangeliums nicht preiszugeben. Auf keinen Fall. Und so heißt es in der theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen vom 29. bis 31. Mai 1934 in Anlehnung an das Wort aus Johannes 14, Vers 6. Was steht da? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt dort in der Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. Das Denkmal findet ihr unten in der Stadt. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, nicht irgendein Christus, sondern wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Ein klares Wort. Nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die heutige Zeit. Ihr Lieben, wir erwarten das Heil für diese Welt nicht von irgendwelchen innerweltlichen, politischen, religiösen Entwicklungen und Kraftanstrengungen, sondern wir erwarten das Heil für diese Welt von unserem wiederkommenden Herrn, von niemand anderem und von nichts anderem. Ich lese dazu ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Darum, so schreibt Petrus, umgürtet die Lenden eures Gemütes. Seid nüchtern, ihr Lieben. Das, was zurzeit in dieser Welt geschieht, ist keine Nüchternheit, sondern das ist Rausch, Euphorie. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und hier spricht der Apostel Petrus von der Wiederkunft Jesu, von der Vollendung der Gemeinde Jesu. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Sowohl für die Gemeinde Jesu, als auch für das Volk Israel, als auch für die Nationen, wenn es auch noch durch schreckliche Gerichte hindurchgeht. Aber in ihm haben wir das Heil, in keinem anderen. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Zukunft. Er ist unser Friede. Also lasst uns nüchtern sein, ihr Lieben. Lasst uns nichts von Menschen erwarten. Lasst uns alles von unserem Heiland erwarten, der am Kreuz alles für uns vollbracht hat und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, um alles zur Vollendung zu führen. Und so wollen wir den Herrn darum bitten, uns Kraft zu geben am inwendigen Menschen durch seinen guten Heiligen Geist, damit wir gegen diese politisch-religiösen Ströme der Verführung schwimmen können, gegen den Strom schwimmen können. Und auch das Leiden, das jetzt schon innerlich und vielleicht auch einmal äußerlich damit verbunden ist, erdulden können, damit wir nicht müde werden. Ihr Lieben, ich befürchte, so wie es damals nur wenige gab in der Gemeinde Jesu, die einen klaren Durchblick hatten, zur Zeit des Nationalsozialismus gibt es heute nur sehr wenige, die einen klaren Durchblick haben im Blick auf die verführerischen Mächte, die in unserer Zeit wirksam sind. Da bleibt vielleicht nur noch ein ganz kleines Häuflein übrig. Hoffentlich gehören wir alle dazu. Ein jeder Einzelne von uns. Also bitten wir den Herrn um Kraft durch seinen Heiligen Geist, denn damit ist Leiden verbunden und dazu brauchen wir Kraft, um Leiden zu ertragen, um dem Leiden nicht auszuweichen. Und auch innergemeindlich gibt es immer wieder Nöte, zu deren Überwindung wir Kraft brauchen. Schon damals war es so, wir lesen das in den Briefen der Apostel, dass die Irrlehren Eingang fanden in den Gemeinden. Manche Briefe sind nur auf diesem Hintergrund entstanden, beispielsweise der erste Johannesbrief, der so viel von der Liebe Gottes spricht. Er entstand auf dem Hintergrund des Kampfes gegen die Irrlehre. Wir sehen, dass falsche Lehren und Praktiken immer mehr Raum gewinnen in den Gemeinden. Und es ist keine Kraft mehr da, um dem zu widerstehen, um diese Irrgeister zu überwinden. Wenn es um Randfragen geht, ihr Lieben, dann sollten wir zwar unsere Meinung haben, dazu sollten wir auch stehen, aber dann sollten wir sehr großzügig sein, auch im Umgang mit Andersdenkenden. Aber wenn es um den Kern des Evangeliums geht, wenn es darum geht, was eigentlich Evangelium ist, wenn es um das Menschenbild der Bibel geht, wenn es um Christus geht, in dem wir allein das vollkommene Heil haben, wenn es darum geht, dann sollten wir stehen wie eine eiserne Mauer. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. In Liebe auf der einen Seite und in großer Festigkeit auf der anderen Seite. Da will uns der Heilige Geist Widerstandskraft geben. Widerstandskraft. Darum dürfen wir beten. In seinem Buch Die große Anpassung, Untertitel Der Zeitgeist und die Evangelikalen, das übrigens sehr liebevoll geschrieben ist, sehr liebevoll, zitiert Francis Schäfer Martin Luther. Zitat von Luther: Wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme genau jenes kleinen Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweicht. Damit wir uns dem Zeitgeist nicht anpassen, ihr Lieben, brauchen wir die Kraft Gottes. Dieses Anpassen an den Zeitgeist geschieht zurzeit auch im missionarischen Bereich. Beispielsweise in der Mission unter den Moslems. Es gibt inzwischen eine muslimgerechte Bibel. In dieser Bibel vermeidet man all das, was einen Moslem ärgern könnte, was ihn irgendwie aufregen könnte. Und so vermeidet man ganz bewusst auch, zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das lässt man einfach unter den Tisch fallen. Um sich den Moslems anzupassen, um sie zu gewinnen, auf diese Art und Weise. Man fragt sich nur, wofür? Wofür will man sie denn gewinnen, wenn nicht für Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist? Wir sehen also, wie weit das fortgeschritten ist, dass man hier Kompromisse schließt, um dem Leiden und der Verfolgung aus dem Wege zu gehen. So haben wir es ja auch im Galaterbrief. Der Apostel Paulus betont das. Diese falschen Brüder, die eingedrungen sind bei euch und euch ein anderes Evangelium verkündigt haben, sie tun das letztlich, weil sie das Kreuz, auch das Leidenskreuz umgehen wollen, weil sie dem Leiden ausweichen wollen. Ihr Lieben, das Zeugnis vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist immer mit Trübsal verbunden. Wir brauchen Kraft, diesen Weg gehen zu können. Darüber hinaus gibt es die vielen persönlichen Reibereien in der Gemeinde, die Anlass zum Seufzen geben und viel Kraft kosten. Wie unterschiedlich sind auch die einzelnen Charaktere, die da zusammenkommen. Und dann neigt man, wenn es zu Zusammenstößen kommt, man neigt dann dazu, sich zurückzuziehen. Man will sich dem nicht mehr aussetzen. Es kostet ja viel Kraft. Aber das ist nicht die Alternative, ihr Lieben. Die Alternative ist, dass wir darum beten, dass der Heilige Geist uns mit Kraft ausrüstet am inwendigen Menschen. Dass wir solche Situationen durchstehen können. Das ist die Alternative. Wir brauchen Tragkraft. Wir brauchen Widerstandskraft gegenüber den Irrlehren. Wir brauchen Tragkraft, um einander immer wieder in Liebe auch ertragen zu können. Und nicht bitter zu werden. Und was sollen wir sagen darüber hinaus, über die gemeindlichen Verhältnisse hinaus, wenn wir denken an unsere Familien, wenn wir denken an unsere Ehen, wenn wir denken an das, was im Berufsleben immer wieder auf die Einzelnen zukommt, an Schwierigkeiten und Problemen. Was brauchen denn die Geschwister? Was brauchen die Gläubigen? Nun genau das, worum Paulus hier betet, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Zeugenkraft brauchen wir, damit wir nicht stumm bleiben. Mir ist es in diesen Tagen noch so ergangen, ich war auf dem Weg nach Hause von hier, von der Gemeinde aus nach Hause, und dann passiert mir das schon mal, dass der Geist Gottes mich überführt und ich ganz neu erkenne, welch ein großer Sünder ich in mir selbst bin. Leuchtet hinein in mein Herz. Und dann macht er mich so froh darüber, dass da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade in Christus überströmend geworden ist. Überströmend. Kam eine große Freude in mein Herz hinein. Und nachdem ich mein Auto dann zu Hause abgestellt hatte, traf ich unseren Nachbarn. Und er fragte mich, wie geht's Ihnen? Ich sage, mir geht's gut. Ich freue mich über die Vergebung meiner Sünden. Warum konnte ich das so sagen? Weil der Geist Gottes mir Kraft gegeben hatte. Kraft durch die Freude am Evangelium und der Reinigung durch das Blut Jesu, dass der Herr Jesus mein böses, sündiges Herz mit ans Kreuz genommen hat. Ein für allemal. Ich bin versöhnt mit Gott. Das brauchen wir immer wieder und immer wieder. Diese Kraft, dass wir dann auch unseren Mund auftun können, um Zeugnis zu geben. Es hilft ja nichts, wenn wir uns dazu zwingen müssen. Aber ein Gebet zum Herrn oder eine wunderbare Erfahrung, eine frische Erfahrung seiner Gnade, kann da Wunder wirken, kann uns Zeugenkraft geben. Dann hatten wir noch ein gutes Gespräch miteinander, konnte noch eine ganz, ganz zentrale Aussage machen vom Kreuz her. Wir dürfen beten darum, weil wir einen Gott haben und einen Vater, indem wir eine unerschöpfliche Kraftquelle zur Verfügung haben. Das sollte uns ganz neu bewusst werden. Paulus schreibt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit dürfen wir diese Kraft erbitten und auch empfangen. Das heißt also, diese Quelle ist unausschöpflich. Diese Quelle der Kraft Gottes ausschöpfen zu wollen, ist unmöglich. Genauso gut könnten wir versuchen, mit einem Eimer den Ozean auszuschöpfen. Gott hat immer die Fülle. Und je mehr wir nehmen, desto mehr hat er, möchte man beinahe sagen. Und desto williger wird er zu geben. Er ist immer willig. Das ist alles sehr schwach, was ich sage. Gott hat immer die Fülle. Er ist immer groß und herrlich und unerschöpflich in seiner Liebe, Gnade und Kraft. Aufs Engste verbunden mit dieser Kraft Gottes ist die Liebe Gottes, in der wir mehr und mehr verwurzelt sein sollten. Und darum betet Paulus in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wenn Christus die Herrschaft in unserem innersten Wesen hat, dann regiert er in uns. Er wohnt in uns. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, so heißt es hier. Gemeint ist, dass er in uns regiert durch seinen Heiligen Geist. Man könnte auch statt wohnen sagen, dass er uns bewohnt. Es ist ja ein Unterschied. Wenn ich sage, ich wohne in dem Hause, dann kann es sein, dass das auch noch andere Mietparteien dort wohnen. Oder ob ich sage, ich bewohne dieses Haus, dann bin ich der Einzige, der dort wohnt. Und Christus will der Einzige sein, der in deinem Herzen wohnt. Er will der sein, der in dir regiert, und zwar in allen Lebensbereichen. In allen Lebensbereichen. Hast du ihm schon sämtliche Schlüssel übergeben? Oder gibt es da Bereiche in deinem Leben, in deinem Herzen, wo du sagst, da will ich selbst bestimmen? Also alles Mögliche, Herr Jesus, da darfst du der Herr sein, da darfst du sagen, wo es lang geht. Aber hier habe ich noch so ein kleines Kämmerchen und das will ich so ganz für mich alleine haben. Da hast du keinen Zutritt, hat niemand Zutritt, auch du nicht. Wir würden das nie so sagen, aber wie ist es bei uns? Ist alles wirklich für ihn da? Kann er schalten und walten in unserem Herzen und Leben, wie er will? Ist er nur Gast bei uns oder ist er der Herr im Hause? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns heute Morgen einmal stellen wollen. Wenn das so ist, dass Christus in unseren Herzen regiert, dann werden wir mehr und mehr erfüllt mit der Liebe Gottes. Dann sind wir keine Flachwurzler, sondern dann sind wir solche, die tiefe Wurzeln haben und nicht von irgendwelchen Stürmen umgeworfen werden. Ich war auch bei einer Eiche, bewegt sich bei einem Sturm die Krone, aber die Eiche steht. Tannen werden leicht entwurzelt, sie sind Flachwurzler. Und wir sollten solche sein mit einer tiefen Wurzel. Das heißt also, dass uns Dinge schon bewegen können, wenn man uns wehtut, wenn man uns beleidigt, wenn man uns kränkt. Aber das darf uns nicht umwerfen. Wir sollten so tief in der Liebe Gottes in Christus Jesus verwurzelt sein, dass wir weiter lieben können. Dass wir nicht aufgeben zu lieben. Paulus schreibt, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Es ist Liebe, wenn wir freundlich miteinander umgehen. Es ist Liebe, wenn wir aufeinander Acht geben, in rechter Weise. Wenn uns das Wohl des anderen am Herzen liegt. Es ist auch Liebe, wenn wir hier und da Nein sagen, beispielsweise in der Kindererziehung. Wir können den Kindern nicht alle Wünsche erfüllen. Dann ist es Liebe, wenn wir Nein sagen. Es ist auch Liebe, wenn wir den Irrlehren widerstehen. Das ist auch Liebe. Wir wollen die Gemeinde Jesu, die Herde Christi bewahren vor den giftigen Kräutern. Auch das ist Liebe. Liebe kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Aber immer ist es Liebe, wenn der Geist Gottes, der Geist unseres Herrn Jesus Christus uns regiert. Dann ist die Liebe Gottes die entscheidende Triebkraft in unserem Herzen und Leben. Wir sind und bleiben, ihr Lieben, immer Schuldner der Liebe. Immer Schuldner der Liebe. Paulus sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Du kannst also niemals sagen, jetzt habe ich genug geliebt. Bei dem habe ich jetzt genug investiert. Jetzt ist der mal dran. Sondern du bist und bleibst immer ein Schuldner der Liebe des anderen. Immer, dein ganzes Leben lang. So sah der Apostel Paulus seinen Dienst unter den Juden, unter den Heiden, als Schuldner der Liebe Christi. Das heißt also, möglichst sollte auf unserem Konto kein Minus sein. Es kann auch mal passieren, aber es sollte möglichst nicht der Fall sein. Aber was die Liebe angeht, sind wir immer im Minus und bleiben im Minus, weil wir nie genug geliebt haben. Es gibt eine bewegende Geschichte von Pastor Bodelschwing. der ja seine behinderten, ihm anvertrauten Menschen so unendlich lieb hatte. Und dann machte er einen Besuch bei solch einem Kranken, solch einem Geistesgestörten und bekam von diesem einen Schlag ins Gesicht. Und dann sagte er schließlich zu seinen Mitarbeitern, wir haben ihn nicht genug geliebt. Ihr Lieben, lasst uns nicht müde werden. Christus wohnt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wir dürfen lieben. Alle anderen Gaben sind dem untergeordnet. Der alte Bruder Johann Fischer, der nun schon viele Jahre beim Herrn ist, erzählte uns einmal, dass er eine sehr bekannte christliche Persönlichkeit, eine Frau, eine Glaubensschwester, zu Gast hatte. Und sie sagte, sie meinte, sie könne in Zungen reden. Ob er nicht denn auch diese Gabe haben wolle. Und dann antwortete er, ich habe mit 1. Korinther 13 so viel zu tun, ja, ich brauche diese Gabe nicht. Nun, ihr Lieben, es geht mir jetzt nicht darum zu klären, ob es diese Gabe auch heute noch gibt oder nicht. Darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht mir darum, deutlich zu machen, wir können alles Mögliche an Fähigkeiten und Gaben haben. Haben wir diese Liebe nicht, ist alles nichts. So sagt Paulus 1. Korinther Kapitel 13. Ist alles nichts. Das Predigen ist nichts. Das Beten ist nichts. Das Kindererziehen ist nichts. Die Ehe ist nichts, wenn wir diese Liebe nicht haben. Die Liebe Christi in unseren Herzen durch den Heiligen Geist ist alles vergeblich. Und daran dürfen wir lernen unser Leben lang. Wir haben diese Liebe nicht in uns selbst. Und es gibt manche, die gehen dann so in ihre Ehe hinein und meinen, naja, wir haben einander so lieb. Was brauchen wir noch mehr? Modersohn erzählt einmal solch eine Geschichte von jungen Leuten, die zu ihm sagten, wir brauchen den Herrn Jesus nicht. Wir haben uns so lieb. Und dann war er nach einigen Jahren, es waren gar nicht so viele Jahre, bei ihnen zu Besuch und dann merkte er, wie barsch er mit seiner Frau umging und wie grantig sie war ihrem Mann gegenüber. Nein, sie brauchten die Liebe Jesu nicht. Wenn wir auf uns selbst gestellt sind, müssen wir auch die Konsequenzen daraus ziehen und die Folgen davon tragen. Modersohn sagt von sich selbst, ich führe eine sehr, sehr glückliche Ehe, weil sowohl meine Frau als auch ich davon fest überzeugt sind, dass wir diese Liebe zueinander nicht in uns selbst haben. Wir haben sie ausschließlich in Christus. Und darum dürfen wir beten, ihr Lieben. Darum betet der Apostel Paulus. Das gilt ja nicht nur für die Ehe, sondern für jede mitmenschliche Beziehung. Und dann dürfen wir uns beugen, auch heute Morgen dürfen sagen, Herr, himmlischer Vater, vergib, dass ich dir so viel Schande bereitet habe. Dass ich deinen guten Heiligen Geist, den Geist der Kraft und der Liebe so oft betrübt habe durch Sünde. Vergib es mir bitte, reinige mich davon und erfülle mich ganz neu mit deinem Geist. Denn wo das Blut ist, ihr Lieben, das war das Motto der Erweckungsbewegung in Ostafrika, wo das Blut Jesu ist, da ist auch der Heilige Geist. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde und da wirkt der Heilige Geist. Und da dürfen wir auch einander von Herzen lieb haben. Der Glaube ergreift die Verheißung Gottes im Gebet, denn jedes biblische Gebet, auch dieses, ist gleichzeitig eine Verheißung, die Gott einlösen will. Und so wollen wir nicht müde werden, ihr Lieben, denn nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit will Gott uns erfüllen mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Derhalben beuge ich meine Knie, vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Amen.